Direkt aus Europa, Nummer 342, Seite B.
Deutschlandradio Kultur. Im digitalen Radio DAB. Überall in Deutschland.
»15 Uhr Nachrichten. Die USA und Polen haben sich auf die Bedingungen für ein US-Raketenschild in Polen geeinigt. Man habe eine Grundsatzvereinbarung, aber es gebe noch viel Arbeit für unsere Experten«, sagte der polnische Verteidigungsminister Sikorski nach einem Treffen in Washington. Die Reaktionen in Polen auf die Einigung fielen gemischt aus. Thomas Rautenberg.
Außenminister Sikorski verteidigte die Einigung zwischen Warschau und Washington mit den Worten: Weder der Raketenschild noch die von den USA zu liefernden mobilen Luftverteidigungssysteme seien gegen Moskau gerichtet. Dagegen lehnen etwa 70% der polnischen Bevölkerung die Pläne zum Bau einer amerikanischen Raketenabschussbasis im polnischen Norden ab. Sie fürchten vor allem, dass Polen nun selbst in das Visier russischer Atomraketen geraten könnte. Die großen polnischen Zeitungen kritisieren den Kompromiss. Russlands Präsident Putin hatte mit der Stationierung modernster Kurz- und Mittelstreckenraketen in Kaliningrad gedroht, sollte sich Polen an der US-amerikanischen Raketenabwehr beteiligen.
Und das Wetter. Am Alpenrand noch Schneefall, im übrigen Land einzelne, im Norden vermehrt teils auch kräftige Schnee- oder Schneeregenschauer. 2 bis 6 Grad.
Deutschlandradio Kultur. Deutschlandrundfahrt.
Ich finde, Saalfeld ist eine liebenswerte Stadt. Es gibt liebenswerte Einwohner hier, ein funktionierendes Gemeinwesen, und das alles zusammen macht für mich Saalfeld liebens- und lebenswert.
Es gibt ja mehrere solche Grotten in Europa und auch in Deutschland, aber die ist ja, wird ja nicht farbig angestrahlt, die ist von dem Gestein her farbig, ne?
Es ist eine Kleinstadt und sie hat für mich ganz typische Thüringer Züge. Der Bratwurstduft steigt einem die Woche über immer in die Nase.
Saalfeld in Thüringen. Eine Deutschlandrundfahrt mit Michaela Gericke.
Die 27.000 Einwohner große Stadt liegt am Fuß des Thüringer Waldes, eine Bahnstation entfernt von Rudolstadt. Der Rote Hirsch, ein Haus mit inzwischen taubenblauer Fassade, rot abgesetzten Fensterläden und goldfarbenem, schnörkeligem Balkongitter. Heute ist es Bürger- und Verwaltungsrathaus mit der Tourismus- und Marketing GmbH Saalfeld. Der Schokoladenfabrikant Ernst Hüter ließ es bauen. Das dreigeschossige Gebäude am Marktplatz reiht sich ein in die Architekturgeschichte der Stadt an der Saale. Als steinerne Chronik Thüringens gilt die Innenstadt mit ihren pastellfarbenen Häusern rund um den Platz. Denn sie stammen seit dem 13. Jahrhundert aus sämtlichen Epochen und wurden nach der Wende behutsam saniert. Vom Roten Hirsch führt mich mein Weg zum ehemaligen Franziskanerkloster, nur ein paar hundert Meter vom Marktplatz entfernt. Seit 1904 ist das Kloster Stadtmuseum.
Da haben damals die Bürger der Stadt Saalfeld beschlossen, hier einen Geschichtsverein zu gründen und haben dann in der Bevölkerung gesammelt. Und zum Haus gehört eben auch ein großer Festsaal, in dem Konzerte, Veranstaltungen und so weiter stattfinden. Die ehemalige Kirche eigentlich.
Claudia Streitberger, klein, sportlich elegant gekleidet, ist Diplom-Museologin. Sie kommt aus Görlitz, hat in Leipzig studiert, lebt seit knapp 30 Jahren in Saalfeld und fühlt sich, wegen der intensiven Beschäftigung mit der Geschichte der Stadt, schon als Ursaalfelderin, wie sie sagt. Auch die aktuelle Ausstellung war ihre Idee. Die Firmengeschichte der Schokoladenfabrik von Mauktion Saalfeld.
Also der Gründer André Moussion kam aus Frankreich ursprünglich, hatte seine erste Niederlassung oder Fabrik in Berlin, aber die Räume waren dann im Laufe der Zeit zu klein und er suchte nach einem neuen Standort, kam dann hier nach Saalfeld und gründete hier also einen Zweigbetrieb, der dann auch kurze Zeit darauf seine Hauptniederlassung wurde.
Weil André Moussion bald schwer krank wurde, übernahmen dessen Söhne die Firma und suchten einen weiteren Teilhaber. Den fanden sie in Ernst Hüter aus Pößneck, einem thüringischen Nachbarort. 1917 wurde er alleiniger Geschäftsinhaber. Moussion blieb jedoch als Markenname.
Es war einer der größten Arbeitgeber, die damalige Schokoladenfabrik. Und der Inhaber Ernst Hüter hat also sehr, sehr viel gebaut auch in der Stadt. Also Immobilien gekauft bzw. Häuser gebaut, sodass das Stadtbild doch entscheidend von ihm mitgeprägt worden ist.
Und Ernst Hüter ließ für seine Schokoladenfirma sogar ein eigenes Flugzeug fliegen.
Ein Schreibflugzeug, das war ja was ganz Neues in der damaligen Zeit. Und mit diesem Schreibflugzeug konnte er in den Himmel praktisch Moussion schreiben.
Moussion extra bitter stand von der Saale aus gut lesbar an einer Fassade der Fabrik. Die Schokoladenfabrik existierte auch nach seinem Tod 1944 weiter. Noch bis 1946 unter der Marke Moussion.
Der Betrieb ist ja dann enteignet worden und zu DDR-Zeiten nannte sich die Firma dann Rotstern.
Ich habe 1967 angefangen dort, da haben wir Gelee-Sachen gemacht und diesen Baumbehang und eben was alles so Handarbeit war. Weihnachtsbaumbehang, diese gezuckerten Gelee-Ringe. Und dann haben wir eine Maschine gekriegt und da haben wir dann nur Export gemacht. Das ging alles nach dem Westen. Naja, da haben wir Gelee-Bananen gemacht und auch Baumbehang, alles das, was eben aktuell war.
Liselotte Girschig ist eine der interessierten Besucherinnen im ehemaligen Franziskanerkloster, dem heutigen Stadtmuseum. Sie hat bis zur Wende bei der Firma Rotstern gearbeitet.
Wir hatten ja auch eine ganze Abteilung, wo nur Pralinen gemacht wurden. Das war ja unsere Hauptarbeit mit. Dann wurden die Tütchen gemacht, die ja heute noch gemacht werden. Die Nougat-Tütchen, die ja ganz herrlich sind, gell?
Vom einstigen Franziskanerkloster und heutigen Stadtmuseum Saalfeld geht es jetzt über den Marktplatz. Das Fachwerkhaus an der Ecke ist das Rathaus und über 400 Jahre alt. Im Erdgeschoss steht Anne Gallinert. Sonst in Nachtwächtergewand mit Stock und Laterne unterwegs, um Fremden die Stadt bei Nacht nahezubringen, ist sie jetzt schon am Mittag hier, um über die steinerne Geschichte Saalfelds zu erzählen.
Das erste sogenannte obere Rathaus empfanden die Ratsherren in den 20er Jahren des 16. Jahrhunderts bereits als zu eng, zu unmodern. Außerdem wurde unter ihren Fenstern regelmäßig Fischmarkt abgehalten, sodass ihnen, wenn sie sich um das Wohl der Stadt bemühten, der üble Gestank der Fische in die Nase stieg. Und so entstanden erste Pläne zum Neubau eines Rathauses. 1529 wurde mit dem Bau dieses Rathauses begonnen und im Frühjahr 1537 wurde es feierlich eingeweiht. Ein Bau im Stil der Frührenaissance. Und dass es wirklich noch sehr frühe Renaissance ist, sieht man auch daran, dass durchaus noch gotische Verzierungen zu sehen sind.
Auch die schrägen Fenster im Treppenhaus gehören zum neuen Stil im 16. Jahrhundert. Sie sind dem Verlauf der auffallend schönen Wendeltreppe angepasst. Die ausgetretenen Holzstufen führen bis in den zweiten Stock, ins Zimmer von Matthias Graul, seit Juli 2006 Bürgermeister. Zuvor war er 11 Jahre lang stellvertretender Bürgermeister der Stadt Saalfeld. Er kam schon Anfang der 70er Jahre nach Saalfeld und fand bald Arbeit in der Schokoladenfabrik.
Was mich besonders freut, ist, dass es also gelungen ist, auch über die Wende hinweg diese Fabrik zu erhalten.
Der parteilose Bürgermeister sitzt in einem der historischen Rathauszimmer. Über sich eine farbige Kassettendecke, unter sich Eichenparkett. Beim Blick aus dem Fenster schaut er auf eines der ältesten Häuser, die Marktapotheke mit stufenförmigen Giebeln.
Ich finde, Saalfeld ist eine liebenswerte Stadt. Wir haben also das Thüringer Schiefergebirge direkt vor
Tür, können innerhalb von wenigen Minuten Landschaft, Natur und alles genießen. Die Stadt selber ist baulich sehr interessant. Sie hat auch seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts den Beinamen Steinerne Chronik Thürings, weil fast alle Baustile im Stadtzentrum vertreten sind, auch sehr gut erhalten sind. Ja, es gibt liebenswerte Einwohner hier, ein funktionierendes Gemeinwesen und das alles zusammen, wenn man es mal ganz kurz beschreibt, macht für mich Saalfeld liebens- und lebenswert.
Dass die Einwohnerzahl sinkt, kann Bürgermeister Graul nicht leugnen. Dafür ist er besonders stolz auf die Besucherzahlen. Touristen kommen besonders gern nach Saalfeld, um vor allem unter der Erde zu wandeln.
Das sind zum einen die farbenreichsten Schaugrotten der Welt. Das heißt also, Sie finden dort unter Tage unter entsprechender Lichteinwirkung so viele Farbnuancen wie sonst nirgends.
Ich schlüpfe aus meiner Jacke und bekomme dafür eine knielange, braune Kutte über die Schultern gehängt. Schon entschwinde ich in Begleitung von Bernd Lochner, dem Höhlenforscher, ins Saalfelder Grotten- und Zauberreich. Unter der Erde ist es dunkel und feucht. Bernd Lochner leuchtet bergmännisch mit einer kleinen Lampe den schmalen Weg. An einem Ende des unterirdischen Labyrinths öffnet sich ein Weg zu einer breiten, halbrunden Höhle. Jana Buchmann drückt einen Knopf für die elektrischen Strahler. In einem Wasserbecken spiegeln sich jetzt die Höhlenwände mit ihren Tropfsteinen in unendlich vielen Farben und Formen.
Ja, hier waren schon viele Menschen, auch Künstler und Wissenschaftler. Siegfried Wagner, Sohn von Richard Wagner, war hier. Toscanini und so weiter und so fort. Siegfried Wagner hat dieses Motiv verwandt als Bühnenbildvorlage zur Inszenierung von Tannhäuser im Rahmen der Bayreuther Festspiele in den 1920er Jahren.
Weißes Licht lässt einfach nur die Farbenpracht der Minerale erstrahlen.
Das hängt mit dem vielfältigen und hohen Schwermetallgehalt zusammen, der im Gebirge naturgemäß vorhanden ist. Ich nenne einfach mal Eisen, Kupfer, Mangan, Molybdän, Chrom, Nickel, Vanadium. Das ist alles hier drin. Bis zum Uran kann man alles in Spuren zumindest noch heute nachweisen. Hier im Thüringer Raum gibt es fast überall in größeren Tiefen Uran. Auch hier in der Nähe von Saalfeld wurde Uran abgebaut nach 1945.
1100 Meter lang ist das unterirdische Wegenetz. Für Besucher sind etwa 600 Meter erschlossen. 10 Jahre haben Bergleute daran gearbeitet, die Stollen freizulegen. Die Gänge sind niedrig, gelegentlich tropft es rostrot auf die Kleidung.
Also man kann hier mit dem Auge, wenn man es genau betrachtet, mehrere hundert Farbtöne unterscheiden. Und wenn man es computermäßig macht, kommen mehrere tausend Farben zusammen. Und das Tropfsteinwachstum bei uns hier ist extrem schnell. Wir haben einen Tropfstein hier in der rechten Quellgrotte, dessen Wachstumsgeschwindigkeit betrug in der Vergangenheit bis zu 3 Zentimeter pro Jahr. Man muss davon ausgehen, dass in einer Kalkhöhle ein Kalktropfstein für 1 Millimeter zwischen 10 und 50 Jahren braucht.
'67 begann man, das Grubenwasser anzustauen für die Ockergewinnung.
Kein geringer als Fresenius aus Wiesbaden war persönlich hier in Saalfeld, hat die Beprobung vorgenommen und festgestellt, das Wasser ist sehr mineralreich und auch medizinisch wirksam. So sollte hier ein Heilbad entstehen auf Basis des Wassers, aber dieser Heilbadgedanke ist nie in die Tat umgesetzt worden.
Dafür gibt es seit gut 70 Jahren immerhin einen Heilstollen. Auch ihn erreichen wir über schmale, dunkle Gänge, die sich irgendwann weiten und in eine Höhle aus schwarzem, glänzendem Schiefer münden. Ein paar gelbe Liegen stehen aufgeklappt, als seien die letzten Patienten gerade gegangen. Bernd Lochner wischt kurz an seiner Jacke, leuchtet dann mit der Taschenlampe in die Luft, um zu demonstrieren, kaum ein Staubkorn tanzt im Lichtkegel. Reine Luft bei einer stetigen Temperatur von etwa 10 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 90%.
Man muss unterscheiden zwischen aktivem Bergbau, dort geht es nicht immer sauber zu. Und damals war es die Luft sehr staubgeladen und die Bergleute konnten sich davor ja nicht retten. Heutzutage ist hier ein natürlicher Sog vorhanden. Und teilweise haben wir eine blasende Bewetterung, um immer Frischluft in den Garten zu haben. Und hier im Heilstollen, ein separater Grubenteil, zirkuliert die Luft auch. Und das Gebirge atmet ja in gewisser Weise mit wechselndem Luftdruck, atmet der Berg ein oder aus. Und da haben wir auch hier hinten in der tiefsten Stelle auch frische Luft. Und diese Luft ist extrem rein. Amtlich gemessen etwa 3 Mikrogramm Staub pro Kubikmeter. Zum Vergleich, die OP-Räume im Krankenhaus dürfen dann etwa 20 Mikrogramm haben mit aufwendiger Technik. Und das Körnchen Salz in der Suppe in unserer Luft ist eigentlich ein Hauch von natürlicher Radioaktivität. Die sorgt dafür, dass die Luft ständig ganz leicht ionisiert ist. Dadurch nimmt alles, was in der Luft an Staub ist, Ladung auf, wird an die Wände gezogen, dort entladen und da ist die Luft in wenigen Minuten sauber.
Jana Buchmann von der Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH.
Ist es so, dass wir mittlerweile sehr viele Stammgäste haben, die wirklich ein- bis zweimal im Jahr kommen zu einer Kur von 18 Tagen. Das ist die ärztlich empfohlene Aufenthaltsdauer. Man geht also 18 Tage lang täglich 2 Stunden zum Inhalieren hier in den Berg. Und ja, da gibt es sehr viele Patienten mit Asthma, Bronchitis, verschiedenen anderen Atemwegserkrankungen, um dann wieder eine Weile eine Linderung ihrer Leiden zu haben. Oder teilweise führt es auch zu Heilung, je nachdem, wie auch der Schweregrad der Erkrankung ist.
Das heißt, man sitzt dann hier 2 Stunden lang oder wie ist das?
Mit einem Schlafsack natürlich. Also es gibt eine Isomatte, einen Schlafsack. Und da ist man dann ganz warm eingepackt für diese 2 Stunden. Es gibt noch eine leichte musikalische Untermalung, wo man auch noch ein bisschen entspannen kann.
Ich spitze die Ohren, als ich die Johanneskirche in unmittelbarer Nähe des Marktplatzes betrete. Sie ist mit ihrer Sauerorgel bekannt für Konzerte, bei denen die Thüringer Sängerknaben auftreten. Natürlich aus Saalfeld. Nicht nur ihrer Orgel und der Akustik wegen geht von der Kirche ein Zauber aus, findet Bernhard Furcht, seit 17 Jahren Küster der Johanneskirche. Auch für die Augen ist sie etwas Besonderes. Vom steinernen Fußboden der Johanneskirche streben dicke Pfeiler bis zur Decke.
Also ich bin auch in die Sängerknaben gegangen unter Walter Schönheit und stünde sicher nicht vor ihnen, wenn ich nicht diese 11 Jahre auch einer deutlichen Prägung durch diesen Chor erhalten hätte.
In der Kantorei gegenüber der Kirche probt Dietrich Modersohn mit seinen Jungs. Zunächst sind sie noch etwas unruhig und laut. Doch Modersohn drückt nur eine Taste auf dem Flügel und schon ist es ruhig. 3-mal die Woche kommen die 9- und 10-Jährigen. Und das offensichtlich freiwillig und gern.
Also am Montag, am Donnerstag und am Freitag.
Das ist ganz schön viel eigentlich, oder?
Na, für mich eigentlich ist das normal, weil ich bin auch sehr musikalisch.
Spielst du auch ein Instrument?
Ja, Flöte.
Ja, Trompete.
Ich spiele Schlagzeug.
Ich übe ein bisschen auf meiner Gitarre, weil ich will mal später Rockstar werden. Mit meinen Kumpels, eine Band.
Also ich habe ja vor, mit meinen Freunden eine Band zu gründen und bald habe ich eine Gitarre und er möchte Schlagzeug lernen und meiner Stimme so, das würde gut hinhauen.
Also ich spiele Kontrabass. Wow. Ja, meine Mama ist ja so Cello-Lehrerin und mein Papa Tuba und Posaune.
Viele von ihnen sind schon über 2 Jahre dabei. Der gebürtige Thüringer Dietrich Modersohn, seit 5 Jahren Kantor an der Johanneskirche.
Bin selber 8 Jahre lang in die Thüringer Sängerknaben gegangen als Knabe. Habe dann nach der Ausbildung hier bei den Sängerknaben ein Musikstudium aufgenommen, dann 14 Jahre als Kantor in Frankfurt-Oder gewirkt und dann bekam ich einen Anruf aus Saalfeld, dass hier die Kantorenstelle frei wird. Sie würden mich gerne einladen, hier auch mich vorzustellen. Da musste ich schon lange überlegen, weil in Frankfurt-Oder habe ich mich sehr wohl gefühlt. Aber wir haben mit der Familie uns dann entschieden, diesen Schritt zu gehen. Und hier an der Johanneskirche gibt es eine große Kirchenmusik, die angeregt wurde durch meinen Vorvorvorgänger, den Walter Schönheit. Der kam aus der Tradition der Thüringer Sängerknaben in Erfurt, war dort selber Mitglied und gründete diesen Chor nach dem Zweiten Weltkrieg in Saalfeld neu. Und gleichzeitig hat er auch einen Chor für Mädchen gegründet und den Oratorienchor Saalfeld ins Leben gerufen.
Alle drei Chöre existieren auch jetzt noch, Jahre nach dem Tod von Walter Schönheit, dessen Sohn wiederum Organist am Gewandhaus Leipzig ist. Während der Generalprobe der Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt ist der Konzertsaal des Meininger Hofs, das ist der Veranstaltungsort in Saalfeld, gut gefüllt. Statt 20 angekündigten Schülern der Heinrich-Böll-Oberschule sitzen fast viermal so viel im Publikum, als Oliver Weder sein Orchester dirigiert und den Jugendlichen klassische Musik vermittelt.
Ja, also ich spiele Klavier und Bass und Gitarre und ja, ich spiele eigentlich auch gerne meine Instrumente und bin auch in dem künstlerischen Zweig in der Schule und deswegen sind wir ja auch hier bei der Probe. Also ich finde das wirklich sehr interessant und ich mag Klassik auch eigentlich ein bisschen.
Naja, ich höre Klassik so in der Freizeit nicht so, aber ich fand das jetzt schon ziemlich beeindruckend.
Dass die Thüringer Symphoniker weiter existieren können und das traditionsreiche Orchester nicht aufgelöst wird, ist größtenteils engagierten Musikern zu verdanken. Am 1. Februar letzten Jahres entschieden auch die Saalfelder über die Zukunft des Orchesters, das seinen Sitz zwar in Rudolstadt hat, aber oft in Saalfeld auftritt. Auch für Oliver Weder war es selbstverständlich, sich stark zu machen, damit das Orchester überlebt.
Das Orchester, muss man mal sagen, ist doch eines der ganz wenigen wirklich sehr gelungenen Beispiele unserer Städtepartnerschaft hier im Städtedreieck Saalfeld-Rudolstadt-Bad Blankenburg. Wir steigern unseren Besuch von Jahr zu Jahr ganz erheblich. Und Sie haben es heute Morgen bei den Jugendlichen gesehen, das ist kein Randphänomen, sondern wir bedienen hier das Musikleben der Stadt in jeder Hinsicht, so was die sehr traditionsreiche Kirchenmusik betrifft, als eben auch die Jugendarbeit mit Kindern und Jugendlichen im Orchester, aber auch bei solchen Veranstaltungen. Und der Musiklehrer Franke, der heute mit seinen Gymnasiasten da war, sagt zu Recht, die Jugendlichen sind nicht das Publikum von morgen, sie sind das Publikum von heute. Wir machen eine ganze Reihe von Angeboten für die Kinder und Jugendlichen. Wir gehen mit Instrumentalensembles in die Schulen rein, in Kindergärten, Grundschulen bis zum Gymnasium. Wir haben hier eine Reihe aufgelegt, die nennt sich Zukunftsmusik, wo wir gemeinsam mit Jugendlichen aus den Musikschulen musizieren. Wir machen Kinderkonzerte ganz regulär und traditionell. Es gibt die vielfältigsten Berührungspunkte und die ganze Atmosphäre in der Stadt, ein musisches Klima zu erzeugen, das ist eben ein sozusagen Moment, wo das Orchester unverzichtbar ist. Und alle, die daran arbeiten, wissen das auch. Das Bewusstsein dafür, dass sozusagen musikalische Ausbildung für Kinder und auch übrigens für Erwachsene, man kann ja damit auch noch später anfangen, das ist eine wertvolle Angelegenheit, ist ja heute viel verbreiteter als zum Beispiel zu der Zeit, als ich in die Schule gegangen bin.
Das große Schokoladenwerk an der Bahn, vor über 100 Jahren bekannt geworden unter Mauxion oder auch französisch Moussion. Hier führt mich Betriebsleiterin Almut Wagner durch die riesigen Hallen auf 6 Etagen. Sie hat schon zu DDR-Zeiten hier gearbeitet, als die Schokoladenmarke noch Rotstern hieß. Nach der Wende gelangte das Schokoladenwerk erst in westdeutschen, schließlich in schweizerischen Besitz. Entlassungen aus der Produktion gab es seitdem keine, erzählt Almut Wagner. Und inzwischen arbeiten sogar mehr Menschen im Schokoladenwerk. Almut Wagner erinnert sich noch an die Zeit, als hier 30.000 Tonnen Schokolade im Jahr hergestellt wurde. Inzwischen sind es 42.000 bis 45.000 Tonnen. 1.000 Tafeln pro Minute schaffen hier die Maschinen.
Ja, Schokolade schmeckt immer gut und süß. Sicher, die Rezepturen haben sich geändert, aber die Hauptrohstoffe, Kakaomasse, Kakaobutter, Milchpulver, Zucker sind ja an sich die gleichen geblieben.
In dem Silo vor den Produktionshallen mit riesigen, unermüdlich ächzenden Maschinen stecken 200 Tonnen Zucker. Die reichen 4 Tage, erzählt Almut Wagner.
Saalfeld in Thüringen. Eine Deutschlandrundfahrt mit Michaela Gericke.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 341. In Mecklenburg-Vorpommern arbeiten auf einem Quadratkilometer landwirtschaftlich genutzter Fläche weniger als in irgendeinem anderen deutschen Bundesland. Die Fläche der landwirtschaftlichen Betriebe ist 5-mal so groß wie bei einem durchschnittlichen deutschen Bauernhof, denn in Mecklenburg-Vorpommern wird die Landwirtschaft von Großbetrieben dominiert. Da haben bäuerliche Familienbetriebe es schwer. 3.850 Bauern bewirtschaften etwa 1/3 der Mecklenburger Äcker. 2/3 bewirtschaften 1.430 Großbetriebe. Viele sind Nachfolger von landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, in die zu DDR-Zeiten fast alle Bauern ihr Land, ihr Vieh und ihre Maschinen hatten einbringen müssen. In der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands wurden in den Jahren von 1945 bis 1949 alle Bauern, die mehr als 100 Hektar Land hatten, entschädigungslos enteignet, und dieses Land wurde in Flächen von 5 bis 11 Hektar aufgeteilt und an landlose Bauern und an Vertriebene aus den polnisch gewordenen Ostgebieten verteilt. Von so einem kleinen Stück Land konnte ein Bauer aber nicht leben. Deshalb begann die Kommunistische Partei der DDR 1952, LPGs zu gründen. Die wurden staatlich gelenkt und aus den Bauern wurden Landarbeiter. Viele waren auf ein Fachgebiet spezialisiert und die Landwirtschaft wurde zunehmend industrialisiert. Die LPGs bildeten eine großagrarische Struktur und diese Struktur hat man weitgehend beibehalten, obwohl nach einem von der vorletzten DDR-Regierung beschlossenen Gesetz die Wiedereinrichtung bäuerlicher Familienbetriebe erleichtert werden sollte. Die Bauern konnten aus der LPG austreten und ihr Land zurückbekommen, aber für das Vieh, die Maschinen und das Saatgut, das sie in die LPG eingebracht hatten, haben sie fast kein Geld bekommen. Außerdem wussten viele, die in den LPGs zu Spezialisten geworden waren, nicht mehr, wie man einen Bauernhof bewirtschaftet. Das meiste Land haben die LPGs behalten und staatliches Land haben sie noch dazu gepachtet. So eine Agrargenossenschaft, die aus einer LPG entstanden ist, hat zum Beispiel 4.000 Hektar Land, aber von den 180 LPG-Mitgliedern sind nur noch 27 dabei. Es gibt nur noch 45 Arbeitsplätze, aber ganzjährig beschäftigt werden nur 20. Sie versorgen die 500 Milchkühe, 600 Rinder und 1.600 Schafe der Genossenschaft. Die anderen darunter auch Genossenschafter, melden sich im Winter arbeitslos und bekommen dann Geld vom Staat. Ein 53 Jahre alter Bauer hat von der LPG das Land wieder übernommen, das sein Großvater sich vor dem Zweiten Weltkrieg gekauft hatte. Er hat nun 50 Hektar, Haus und Scheune. 70 Hektar hat er von privaten Landbesitzern dazu gepachtet. Er hätte gerne auch noch Land gepachtet, das dort dem Land Mecklenburg gehört, aber das hat der Nachfolgebetrieb der LPG bekommen. Er ärgert sich darüber, dass das Land nicht mehr für die bäuerlichen Familienbetriebe tut, denn die Großbetriebe versuchen mit möglichst wenig Arbeitskräften auszukommen, um möglichst viel Gewinn zu erwirtschaften. Deshalb ziehen die Leute weg und in einem Plattenbau, in dem Angestellte der LPG gewohnt haben, wohnt nun niemand mehr. Das Land verliert Menschen. Zu DDR-Zeiten haben über 100.000 in der Landwirtschaft gearbeitet, davon sind nur noch 20.000 Arbeitsplätze übrig geblieben. In bäuerlichen Familienbetrieben gibt es mehr Arbeitsplätze und eine Familie, die ihren Bauernhof auch in 100, 200 oder 300 Jahren noch bewirtschaften will, wird den Boden wohl auch nicht so ausbeuten wie ein Großbetrieb. Aber die EU-Subventionen richten sich nach der bewirtschafteten Fläche. Dadurch bekommen die Großbetriebe zusätzliche Wettbewerbsvorteile und das Geld investieren sie dann oft in Maschinen, sodass sie weitere Leute entlassen können. Wo man zum Beispiel zwei Mähdrescherfahrer brauchte, braucht man, wenn man statt eines 4,50 Meter breiten Mähdreschers einen 10 Meter breiten einsetzt, nur noch einen. Auf diese Weise tragen die Subventionen von 300 bis 350 Euro je Hektar auch noch zum Abbau von Arbeitsplätzen und zur Landflucht bei. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 341. Danke.